Leitungen unter Wasser, da gibt es nicht nur Gas, da gibt es auch Stromleitungen, zum Beispiel von Finnland zu uns. Es gibt Datenleitungen durch den Atlantik, wahnsinnig viele, wahnsinnig wichtig fürs Internet zum Beispiel. Was ist jetzt eigentlich unsere Priorität? Was sollten wir auf jeden Fall gegen den nächsten Angriff, so es einer war, schützen?
Ja, wir leben in einer zunehmend vernetzten Welt und diese Vernetzung findet eben auch unter Wasser statt. Und diese Vernetzung hat in einer Art und Weise zugenommen, dass ein Staat alleine diese gar nicht mehr schützen kann. Ich würde sogar so weit gehen, dass es schwierig ist, insgesamt diese Infrastruktur so zu schützen, dass ein Risiko wirklich minimiert wird. Kommt jetzt darauf an, Schwerpunkte zu setzen. Wo kommen die zum Beispiel an Land? Also wo kann man die auch relativ leicht schützen gegen so eine Einwirkung, denn machen wir uns nichts vor, je tiefer man ins Wasser geht, desto schwieriger ist es, Dinge zu schützen oder für einen Aggressor auch diese zu zerstören. Es ist sozusagen jetzt an der Zeit, was man als Diversifizierung bezeichnen würde, also schauen, dass man nicht nur auf eine Quelle oder von einer Quelle abhängig ist, was Daten oder Energieströme angeht.
Schauen wir mal auf ein konkretes Beispiel. Es gibt 400 Kabel, Datenkabel durch den Atlantik mit Millionen von Kilometern, die sich natürlich nicht alle gleichzeitig und gleichwertig schützen lassen. Die sorgen für den Datenaustausch, also sprich Internet vor allen Dingen von Nordamerika nach Europa. Das Volumen an Daten, das da durchgeht, das verdoppelt sich alle 2 Jahre. Also wie hoch würden Sie da die Priorität setzen?
Ja, das nimmt in einem Ausmaß zu, das selbst uns Experten überrascht und wir machen uns natürlich schon Gedanken, um nicht zu sagen Sorgen, wie es denn um diese Infrastruktur bestellt ist. Also wenn ein so ein Kabel mal ausfällt, das muss ja noch nicht mal ein Angriff sein, sondern es kann auch ein Unfall oder eine Naturkatastrophe oder eine Verkettung unglücklicher Umstände sein, dann kann man dann andere Kabel in dem Fall zum Beispiel noch nutzen. Nur wenn jemand eben aktiv diese Dinge stört oder zerstört, dann werden wir ein ernsthaftes Problem haben. Das fängt bei uns im persönlichen Leben an. Man überlege jetzt, was das bedeutet, wenn wir nicht mehr mit EC-Karten zahlen können, wenn es kein Bargeld mehr an Geldautomaten gibt. Das geht aber natürlich noch wesentlich weiter, weil ich denke da zum Beispiel an die Börsen, die ihre Daten miteinander austauschen über diese Seekabel. Ich denke an Stromversorgung, an alles Mögliche. Da kann man jetzt schwarz malen. Auf der anderen Seite müssen wir dahin kommen, dass wir uns bewusst werden, dass wir eben in so einer vernetzten, stark vernetzten Welt leben, jeden Tag. Da muss man jetzt nicht ganz furchtbar schwarz malen, aber wir sollten auch nicht mit der rosaroten Brille drauf gucken.
Sie haben gerade das Beispiel genannt. Also angenommen, ich gehe jetzt mit meinem Handy zu irgendeinem Bäcker hier und bezahle mit der Kreditkarte, die da drin eingespeichert ist, dann brauche ich dafür Strom und ich brauche Daten und ich brauche sogar eine Datenverbindung im Zweifelsfall bis zum Kreditkartenanbieter, der in Nordamerika sitzt. Also da sieht man schon, wie so eine ganz einfache Transaktion total angreifbar ist. Sie sind ja auch Experte für maritime Strategie, also welche Strategie würden Sie denn da tatsächlich der Politik empfehlen, dass man sagt, da könnt ihr anfangen?
Das erste wäre, wir müssen das maritime Bewusstsein und das Bewusstsein für diese Anfälligkeit und Abhängigkeit schärfen. Es gibt in Deutschland in der Bundesregierung eine maritime Koordinatorin, die sitzt zurzeit noch im Wirtschaftsministerium. Da könnte ich mir vorstellen, dass diese Position gestärkt wird, dass die Person zum Beispiel künftig im Kanzleramt verortet ist oder im Verteidigungsministerium und mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet ist. Es gibt ferner den Bedarf, dass wir noch wesentlich mehr Forschung und Wissenschaft betreiben, was diese maritime Sicherheit und maritime Abhängigkeit angeht. Ein Sprichwort besagt, wir würden mehr über die Rückseite des Mondes als über die Tiefsee wissen. Das stimmt halt im wissenschaftlichen und sicherheitspolitischen Bereich auch. Das ist selbst für Experten wie uns bisweilen schwer zu durchdringen, nicht nur, weil es unter der Wasseroberfläche ist, sondern weil es eben auch oft mit Geheimhaltung verbunden ist. Da gilt es eben noch mehr Wissen zu schaffen und das eben dann auch umzusetzen in politische Ableitungen.
Sie haben eingangs gesagt, ein Staat allein kann diese Infrastruktur, diese vernetzte Infrastruktur eigentlich schon gar nicht mehr schützen. Und tatsächlich muss man einräumen, wir sind jetzt erst diese Woche darauf aufmerksam geworden, aber die NATO hat das schon länger im Blick. Reicht das, dass die NATO da ihre schützende Hand drüber hält?
Also ich glaube, man darf sich nichts vormachen. Die Marinen dieser Welt oder auch die NATO-Marinen sind in den letzten 35 Jahren so stark geschrumpft, dass sie im Prinzip gerade mal das Tagesgeschäft schaffen können. Es ist illusorisch zu glauben, dass man jetzt über jedes Kabel, über jede Pipeline ein Kriegsschiff legen könnte, das da sozusagen Patrouille fährt, um das mal ein bisschen anschaulich zu demonstrieren. Allein diese Pipeline, von der wir jetzt in den letzten Tagen so viel gehört haben, ist 1200 Kilometer lang. Die A7, die Autobahn von Flensburg bis Kempten, ist 1000 Kilometer lang. Jetzt kann man mal überlegen, wenn man diese A7 schützen möchte und sagen würde, naja, wir haben hier 3 oder 4 Polizeiautos, die da Streife fahren und hoffen, dass keine Unfälle passieren. So kann man sich das vorstellen mit Schiffen, die dann versuchen, irgendwelche Infrastrukturen zu schützen. Auch da würde ich dafür plädieren, wir müssen das maritime Bewusstsein schärfen. Wir müssen die Risikobewertung ernsthaft vornehmen. Und ja, wir müssen auch Küstenwachen, Bundespolizei, auch am Ende Seestreitkräfte entsprechend befähigen, dass sie zumindest an den Knotenpunkten, also da, wo diese Leitungen an Land kommen oder wo sie eben gebündelt laufen, dass sie dort Präsenz zeigen. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es aber da auch nicht.
Ganz abgesehen davon, dass auch der NATO natürlich U-Boote fehlen, die auf entsprechende Tiefe gehen könnten, sei es um Schäden aus Angriffen oder auch aus Unglücken zu reparieren. Genau. Aber um genau darauf nochmal am Ende zu kommen, wenn wir so ein Szenario haben, dann ist natürlich das eine, dass ein staatlicher oder auch ein nicht staatlicher Akteur, der die entsprechenden Möglichkeiten hat, einfach Infrastruktur zerstört. Aber es gibt natürlich auch noch die Variante, dass Infrastruktur manipuliert wird, abgehört oder gestört in irgendeiner Form. Ist das ein Bedrohungsszenario, das bei NATO und bei anderen Sicherheitskräften schon konsequent mitgedacht wird?
Sicherlich ist das auf dem Zettel bei den entsprechenden Verantwortlichen, aber ich persönlich würde sagen, dass es noch nicht in der Tiefe durchdrungen ist. Das Sein bestimmt bekannt sich das Bewusstsein, und wenn man in einer Marine ist, dann denkt man eben dann doch immer noch, oder denken sehr viele Marineangehörige oder auch politisch Verantwortliche immer noch in der Anzahl von Schiffen oder Flugzeugen oder Männern und Frauen in Uniform. Und dieser Aspekt der vernetzten Sicherheit, da ist wieder dieser Netzwerkaspekt schon im Wort mit drin, der ist in der NATO und in vielen Seestreitkräften und bei vielen politisch Verantwortlichen noch nicht so hinterlegt, wie es sein müsste. Weder intellektuell, konzeptionell noch finanziell. Und da ist eine Menge Arbeit. Die letzten 30 Jahre holt man eben nicht über Nacht auf.